Das ist der Schillergarten am 13. Dezember. Wir haben es 19.53 Uhr und das ist 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und wir sind das erste Mal hier im Schankraum des Schillergarten. Freut mich sehr, dass Sie dabei sind. In 18 Tagen geht das Jahr 2016 zu Ende. Für Dynamo Dresden war es ein wunderbares Jahr, ein erfolgreiches Jahr. Erstmals in der Nachwendezeit ist der Verein schuldenfrei. Im Frühjahr baut man ein neues Trainingszentrum und sportlich schreibt man Erfolgsschlagzeilen. Im Frühjahr ist die SGD eindrucksvoll in die zweite Bundesliga zurückgekehrt. Aktuell dort Tabellensechster. Bester Aufsteiger, längst etabliert in Liga 2. Es sind Bilder wie diese, die uns vom Fußballjahr 2016 aus Dynamo-Sicht in Erinnerung bleiben werden. Wie es Ihnen ging. Ich habe das erste Mal Gänsehaut. Wahnsinnsbilder, ein tolles Jahr. Und über dieses tolle Jahr, über die zweite Bundesliga und über den Fußball allgemein wollen wir jetzt sprechen, hier bei 1953, der Dresdner Fußballtalk. Und ich freue mich auf meine Gäste. Zum Beispiel auf ihn. Er ist der Mann, der für Ruhe und Sachlichkeit steht, aber vor allem für sportlichen Erfolg. Seit 544 Tagen ist er ein Stück Dynamo. Unser Aufstiegstrainer Uwe Neuhaus. Neun Jahre bei Union Berlin als Trainer. Sieben Jahre davon an der Seite von Uwe Neuhaus. Daraus ist eine dicke und gute Freundschaft entstanden. Aktuell macht er seinen Trainerschein. Wir freuen uns aus Berlin, André Hofschneider. Er ist Buchautor, Bochum-Sympathisant, Fußballfan und er gehört zu den profiliertesten Fußballjournalisten in unserem Land. Er sitzt in der Chefredaktion beim Fußballmagazin Elf Freunde. Wir freuen uns sehr auf Christoph Biermann. Ja. Und er ist für Sky in den großen Fußballstadien dieser Welt unterwegs. Letzten Dienstag noch in Barcelona, heute hier bei uns in Dresden. Wir freuen uns auf einen der beliebtesten deutschen Fußballkommentatoren, Kai Dittmann von Sky. Peter, gestern war Weihnachtsfeier bei Dynamo. Ich habe mir sagen lassen, unweit von hier. Davor war die Mannschaft auch noch in Moritzburg bei der Ausstellung drei Haselnüsse für Aschenbrödel. War die Weihnachtsfeier, war der Weihnachtsabend märchenhaft harmonisch?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, es war gestern Abend ein bisschen frisch. Deswegen habe ich die Spieler
schon etwas früher als normal darum gebeten, nach Hause zu gehen, weil schon, ich glaube, dass wir am Sonntag noch ein wichtiges Spiel haben und da wollen wir auch nicht die Gesundheit der Spieler gefährden. Wir waren vorher in Moritzburg, waren wir schon eine Zeit lang draußen. Das waren dann insgesamt so ja, gute vier Stunden, denke ich mal, wo wir dann in der Kälte waren. Das sind alles Hochleistungsmotoren, die funktionieren müssen und die kleinste Anfälligkeit kann das schon stören. Und wir haben im Moment sowieso einige personelle Probleme und da wird das Ganze nicht noch verschlimmern.
Aber es hat sich nichts verschlimmert. Heute beim Training waren alle dabei.
Alles gut.
Sehr gut. Wir haben die Bilder gerade gesehen von diesem tollen Fußballjahr 2016. Der Aufstieg im April, dieses unglaubliche Pokalspiel gegen Rasenballsport Leipzig, die Aufholjagd gegen Eintracht Braunschweig. Gibt es irgendeinen Moment, der für Sie 2016 heraussticht?
Ja, ganz klar. Magdeburg, dieses Gefühl, das endlich geschafft zu haben. Nach so einem Spiel, was eigentlich unser schlechtestes Spiel in der gesamten Saison war, 2-0 hinten. Und dann noch genau die Hürde zu überspringen. Das waren ja Momente, die danach so ein bisschen verwässert wurden. Insgesamt die Feierlichkeiten waren dann nicht ganz so prickelnd. Und trotzdem war es ein Moment, an dem man sich sein Leben lang zurückerinnern wird.
Ja, Aufstiege sind was Einmaliges, was einmalig Schönes. Kai, was hat dir am Dynamo-Jahr 2016 imponiert?
Tatsächlich der Aufstieg, weil wir reden in diesen Tagen so viel über Traditionsvereine und wo kommt das her? Ich sage ganz ehrlich, mir ist Tradition völlig wurscht, man macht das an Jahreszahlen fest. Ja? Und was ist Tradition? Eine Mannschaft, die 8 Jahre in der Bundesliga spielt, ist Hoffenheim übrigens. Ja? Oder Meister und Pokalsieger ist Wolfsburg und Europapokalsieger ist Leverkusen. Das sagen Sie mir, nehmen Sie die als Traditionsverein wahr? Vielleicht ja, ich eher weniger. Mir geht es darum, erreicht so eine Mannschaft mein Herz? Ja? Und wenn ich unterwegs bin, auch in der dritten Liga und etwas lese in der Zeitung, irgendwas über Dynamo Dresden, liest du automatisch. Und damit weiß ich, die Mannschaft ist bei mir. Und ich interessiere mich dafür. Dritte Liga habe ich mich gefreut, als sie aufgestiegen sind, aber ich war gottfroh, wir werden ja sicher darauf kommen, als ich gesehen habe, mit welcher Philosophie Dynamo in diese Saison geht, mit einer entwicklungsfähigen Mannschaft, mit einer Perspektive, mit einem Trainer, der weiß, was er tut und mit sensationellen Fans im Rücken. Und da sagst du einfach, hör mal, es wird vielleicht ein bisschen dauern noch, aber ich freue mich die darauf, demnächst in der Bundesliga zu machen. Ist kein Druck jetzt? Ja, also wenn ich sage, Sie alle, wenn Sie die Ruhe behalten, die der Trainer hat, dann wird das unweigerlich passieren. Aber das ist halt einfach etwas, worüber ich mich freue, wenn ein großer Name im Fußball mit einer Philosophie zurück auf die große Bühne kommt.
Wir müssen trotzdem nochmal über die Definition des Wörtchens demnächst reden.
Das ist ja, also das ist breit auslegbar. Einer seiner Leitsätze heißt ja, jeder kriegt das, was er verdient. Hat Dynamo 2016 das bekommen, was man verdient hat?
Ja, den Leitsatz kenne ich sehr gut, aber ich glaube, wenn du in der Saison davor nur zweimal verlierst, wenn du über die Saison hinaus lange eine Serie hinlegst von ungeschlagenen Spielern, ungeschlagenen Spielen, dann ist es ja kein Zufall. Und dann bekommt auch derjenige, der das Glück in dem richtigen Moment, wenn er gegen RB sah es lange nicht so aus, ja, und dann schießt du halt ein Tor und auf einmal kommt die gelbe Wand und du kriegst so eine Stimmung, ähnlich wie gegen Braunschweig. Und das ist nicht zufällig. Also die Gegner wissen, dass du hier, Braunschweig hat es ja erfahren, die hätten das vorher das dritte Tor machen können. Ich glaube, dann wäre das Spiel zu gewesen. Aber sie haben es genauso erfahren mit dem Tor, dass es dann auf einmal kippt. Und dasselbe Spiel war gegen RB. Und das nimmst du natürlich dann, das trägt dich dann durch so ein Jahr 2016. Ja? Und das ist jetzt eigentlich dann nur ein Ergebnis von viel Arbeit. Das entsteht nicht zufällig.
Das ist klar. Und viel Arbeit war es auch im Sommer, zum Beispiel die Abgänge von Leistungsträgern zu verkraften. Quirin Moll, Michael Hefele, Justin Eilers sind gegangen. Man hat aber bislang den Eindruck, man hat diese Abgänge ganz gut weggesteckt.
Also was mir, also mal generell würde ich gerne was sagen noch zur Gesamtsituation bei Dynamo. Was ich sehr erfreulich finde, ist, dass Dynamo im Moment nicht zu diesen Clubs gehört, die bei uns in Redaktionssitzungen immer mal wieder turnusmäßig auftauchen, weil da so viel Chaos ist.
Wo die dann, kommen wir auch noch.
Nee, aber weil man hat so das Gefühl, das nach, also ich meine, dass Dynamo in der dritten Liga war, ist ja schon eigentlich absurd für einen Verein von dieser Größe und dieser Geschichte. Aber man hat jetzt auch gerade im Jahr 2016 das Gefühl gehabt, dass durchgehend eigentlich eine Geschichte geschrieben ist, wo es eigentlich weitgehend vernünftig zuging. Also man hat sportlich vernünftige Entscheidungen getroffen, die Mannschaft hat gut gespielt, das kann man sich auch als neutraler Zuschauer gut angucken. Die Finanzen stimmen, die Zuschauer benehmen sich ordentlich und so weiter. Das ist auf einmal, kriegt das eine andere Geschichte, die dann auch positiv nach außen abstrahlt und nicht immer nur wieder, sodass man sich fragt, ey, was ist denn da schon wieder bei denen los? Und das ist, finde ich, ein ganz, ganz großer Sprung, der da 2016 passiert ist.
Durchaus. Eine kleine Episode. Ich bin nach München rausgefahren. Da hat mir ein Mann gesagt, also so ruhig war es bei Dynamo noch nie. Und ich betrachte den Verein seit meinem 5. Lebensjahr. Und er hatte auch schon ein paar graue Haare auf dem Kopf. Also es ist wirklich so, dass es bei Dynamo in diesen Zeiten sehr ruhig zugeht. Nochmal ganz kurz zu den Abgängen. Die hat man gut kompensiert.
Ja, ich finde ja, dass es eine Mannschaft ist, der mal ansieht, dass der Trainer, der Manager, oder wer auch immer die Entscheidung bei Dynamo trifft, dass die mit Vernunft und vor allen Dingen mit dem Auge für fußballerische Qualität zusammengestellt worden ist. Das finde ich interessant. Also dass man auch das Gefühl hat, dass es hier nicht nur darum geht, zu wühlen, zu ackern, zu maloren, sondern auch ordentlich Fußball zu spielen. Ich finde, dass das Spaß macht, durchaus.
Das muss man durchaus sagen. Also Dynamo rührt keinen Dresdner Beton an oder stellt sich mit einer 10er Abwehrkette hinten rein, sondern man lässt auch in Liga 2 munter offensiv spielen. Schöner Fußball.
Wir sind ja auch ein paar Jahre älter, also ist ja völlig verständlich, dass man sagt, egal ob
was willst du damit sagen?
Naja, dass das früher anders war als heute, zumindest in Dresden. Wenn man aus der ersten Liga absteigt, muss man sich auf eine neue Liga einstellen, zweite Liga nicht ganz so schnell, etwas physischer, etwas härter, wir können ja unter uns reden. Wenn man aus der dritten Liga aufsteigt, ist es genauso. Und ich bin, wie Christoph es schon richtig, meiner Meinung nach auch richtig gesagt hat, beeindruckt, dass man gesagt hat, okay, klar, wir nehmen den Einsatz und den Kampf nehmen wir mit, versuchen aber auch Spiele und Situationen spielerisch zu lösen. Ich finde, dass es, ich muss noch was sagen, okay, wir gucken das Kleingedruckte nachher, dass es dem Trainer fantastisch gelungen ist, einige Spieler tatsächlich auch nochmal weiterzuentwickeln. Auch gerade, wenn ich mir das Mittelfeld da angucke, selbst einen Lamberts, wo man sagt, den brauche ich so als Tüte so mit drin und dann ist der Einzige, der an Tresen Alkohol bestellen darf, weil der schon so alt ist. Die anderen sind ja alle so jung drumherum. Und wenn man sieht, wie die sich entwickeln, wie die mitmachen, wie die in dem Kollektiv arbeiten, das finde ich schon eben wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und in der zweiten Liga, wir haben den Sonderfall, dass Braunschweig sehr stark ist und die beiden Absteiger mit Hannover und Stuttgart schnell gemerkt haben, was sie tun müssen. Aber danach ist für mich tatsächlich schon Dynamo Dresden, dass ich sehe, dass spielerisches Potenzial da macht. Und eine Mannschaft in der zweiten Liga, die Lust hat, Fußball zu spielen, da gibt es nicht besonders viele von, deswegen bin ich froh, dass es die gibt.
Das hören wir jetzt ganz besonders gerne, oder? Aber man muss ja auch sagen, sie haben nicht nur die Abgänge gut weggesteckt, auch Spieler wie Kreuzer, Osman, Hauptmann oder Modica haben ziemlich schnell gelernt, im Zweitligateich zu schwimmen. Die hatten vorher noch kein einziges Zweitligaspiel bestritten.
Definitiv, das war ja die große Frage, inwieweit wir den Erfolgsweg und auch die Art und Weise, wie wir ihn gegangen sind, ob wir es fortsetzen können. Und ich habe natürlich, muss ich in der Saisonplanung, muss ich so weit denken, dass es irgendwann vielleicht einen Moment geben kann, wo wir jetzt an eine Grenze kommen, wo wir sagen, das, was wir bisher gemacht haben, klappt nicht mehr und jetzt müssen wir irgendwas ändern. Das habe ich schon in den Planungen natürlich auch mit eingebaut. Und sag ich jetzt mal so Manuel Konrad, einen absolut erfahrenen Zweitligaspieler mit, ich glaube, über 200 Zweitligaspielen, den habe ich auch. Ich wusste noch nicht, Marco Hartmann, wer setzt sich durch, wer spielt, vielleicht passen beide zusammen. Und das war dann auch auf die Doppel-Sechs bezogen. Ja, wenn es irgendwann Momente gibt, wo du einfach mehr Sicherheit brauchst, mehr Stabilität brauchst, dann brauche ich da Erfahrung. Und deswegen habe ich ihn auch geholt. Er hat natürlich jetzt leider die Erfahrung gemacht, Marco Hartmann als Kapitän, spielt wieder mal eine überragende Saison und hat bis jetzt auch alles gespielt. Die sind natürlich auch ein bisschen hinten dran, aber diese Planung macht man von vornherein, obwohl man versucht, in seinen Weg weiterzugehen.
Wenn wir die Sendung heute im September gehabt hätten, wäre die Stimmung vielleicht ganz anders gewesen. Heute ist es natürlich entspannt und fröhlich. Im September gab es so ein kleines Mini-Tief. 4 Spiele, dabei 3 in Niederlagen. War das aber vielleicht die interessanteste, spannendste Zeit, schwierigste sicherlich auch? Wie hat sich die Mannschaft aus diesem kleinen Tal herausgekämpft?
Ja, als Mannschaft. Das ist immer so ziemlich das Wichtigste. Sie ist zusammengeblieben. Wir haben die schwere Phase, wo wir dann auch Ergebnisse nicht mit einer anderen Spielart oder mit viel Training korrigieren konnten, weil die englische Woche dazwischen war. Und dann mussten wir uns das fast über uns ergehen lassen. Wir konnten eigentlich nicht reagieren. Wir haben in dieser Phase sehr viel geredet, sowohl einzeln, auch als in Gruppen, dann auch mal mit der gesamten Mannschaft. Und was für mich das Positivste war, neben der Selbstkritik der Mannschaft, ich musste denen also jetzt nicht immer alles vor die Nase reiben, wir haben also selber auch einige Dinge erkannt, dass wir den Weg, den wir in der letzten Saison begonnen haben, weitergehen wollten, alle zusammen, jeder Einzelne. Und das, was uns stark gemacht hat, da Vertrauen reinzusetzen und so die nächsten Spiele wieder anzugehen. Und da kam Stuttgart gerade recht.
Das war sehr eindrucksvoll, dann dieser 5:0-Erfolg. Also, Hofstadter, was zeichnet ihn in solchen Phasen dann aus?
Ja, das wurde ja hier schon oft noch angedeutet. Er hätte immer die Ruhe. Also egal, welche Situation. Ich habe da auch so ein Beispiel just in dem Moment dran gedacht. Da hat mir damals das auch in der schwierigen Situation im Abstiegskampf das Spiel, das Derby gegen Hertha vor der Brust. Ich glaube, wir hatten 3 oder 4 Spieler, die 4 gelbe Karten hatten. Und ich hatte ihn dann gefragt, ja, das Spiel, naja, wenn da welche die 5. kriegen, im nächsten Spiel waren unmittelbar Konkurrent im Abstiegskampf. Da hat er auch gesagt, naja, aber was wollen wir den Leuten nach außen verkaufen? Was signalisieren wir damit, wenn wir jetzt die Spieler schonen? Der Ausgang war dann natürlich phänomenal. Gewinnst das Derby 2-1 vor 70.000 Zuschauern. Und das sind halt so eine Dinge, dass er in einer wirklich auch angespannten Situation, wo ja auch für ihn mehr auf dem Spiel steht, eigentlich immer die Ruhe behält.
Stark. Gibt es einen Spieler, der für Sie bislang aus dieser Hinrunde heraussticht, wo Sie sagen, oh, das ist Ihr Spieler der Hinrunde, oder einer, wo Sie sagen, der überrascht Sie?
Ja, überraschend und auch von seiner Leistung her herausragend, obwohl er wenige Spiele im Vergleich zu anderen gemacht hat, war natürlich unser Youngster Niklas Hauptmann. Allein, dass jemand gesagt hätte vor der Saison, hätte er selber nicht geglaubt. Ich auch nicht so in diesem Ausmaß, dass er talentiert ist, dass er es vielleicht irgendwann schaffen kann, dass er auch diese Saison ein paar Einsätze kriegt. Alles gut, aber in dieser Art und Weise einer Mannschaft auch den Stempel aufzudrücken, seine Spielweise so wichtig für die Mannschaft auch zu machen, das war schon beeindruckend. Und was noch besser ist, wie er damit umgeht. Wenn man seine Interviews jetzt auch gesehen hat vor dem Spiel, so total bodenständig, bescheiden, demütig, man kann es eigentlich nicht besser machen.
Und der Niklas Hauptmann steht ja auch so ein bisschen für den Dresdner Weg, dass man mit Talenten vielleicht arbeiten muss und künftig sich die Talente wieder heranzieht, die dann groß einschlagen. Stefaniak ist auch ein gutes Beispiel und Niklas Hauptmann rückt jetzt auch quasi richtig gut nach.
Ja, das wäre schön, wenn es jedes Jahr so klappen könnte. Das wird die Zukunft zeigen. Wir haben uns ja auch schon ein bisschen früher getroffen. Wir haben uns auch darüber unterhalten, jetzt bei Union, A-Jugend in der Regionalliga. Dann wird es schwer, diesen Weg weiterzugehen. Das muss alles passen. Und deswegen war es ganz wichtig, dass A- und B-Jugend in der höchsten Klasse spielen, dass wir attraktiv für andere Vereine bleiben, dass wir attraktiv für andere Spieler bleiben, die dann auch gerne zu uns hinkommen, die wir dann entwickeln können und dann vielleicht irgendwann Nachfolge von Stefanberg und Hauptmann antreten können.
16 Spiele sind gespielt in dieser zweiten Bundesliga. Zeit für ein kleines Zwischenfazit. Wir hören mal rein, was die Spieler bislang sagen.
Ja, auch das erste Halbjahr, das ist, glaube ich, sehr, sehr ansehnlich. Wenn man dann andersrum das Wie betrachtet, glaube ich, wäre ein bisschen mehr möglich gewesen. Klar haben wir Punkte geholt gegen Braunschweig, wo keiner erwartet hätte, nach einem 0-2-Rückstand. Aber andersrum haben wir die letzten 3 Wochen, glaube ich, ja auch einige Punkte liegen lassen. Und ich glaube, wir können zufrieden sein mit der Punktausbeute bisher.
Erste Halbjahr 2016 war überragend. Weltklasse mit dem Aufstieg gekrönt, war ja alles. Und auch jetzt in diesem Jahr, also wir haben ja tolle Spiele hier gemacht und ja, es ist gerade ein bisschen ärgerlich, dass wir aus den letzten 3 Spielen nur 2 Punkte geholt haben, weil definitiv mehr drin gewesen wäre. Wir hätten oben noch weiter dran rankratzen können, aber ja, ist trotzdem meckern auf hohem Niveau. Wir haben jetzt 24 Punkte. Wenn uns das vorher jemand gesagt hätte, dann wäre es toll gewesen. Und am Sonntag haben wir noch eine Möglichkeit, auf 27 hochzukommen und dann
sein.
Ja, super, ja.
Ich sag dir, was wir hier zu Hause erleben dürfen als Fußballer, das ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das erleben nicht viele, auch nicht in der ersten Liga.
Genau. Ganz kurz zu Kulisse und Atmosphäre. Ich finde es selber, es ist ein Privileg, eigentlich alle zwei Wochen in diesem Stadion arbeiten zu dürfen. Auch jeder Gästetrainer lobt diese einmalige Atmosphäre und Kulisse, wenn er einmal hier dann in Dresden spielen darf.
Ja, muss man ja auch erwähnen. Das ist ja Teil des Ganzen, ist auch ein wesentlicher Faktor für den gesamten Erfolg, den wir haben. Man muss ja nur die beiden Spiele Braunschweig und RB nehmen. Also da reicht ein Moment, wo wirklich dann das Stadion, Hexenkessel ist ja noch untertrieben, vielleicht muss man diese Worte auch noch erfinden, angezündet wird, brennt, voller Enthusiasmus, voller Power, so eine Wucht, wie vielleicht nach einer Detonation, wo auf einmal die Druckwelle kommt. Das merken die Gegner und unsere Mannschaft wird davon getragen und ist dann zu allem imstande und in der Lage. Das ist schon beeindruckend, das muss man einfach erwähnen. Und wenn man darüber redet, kriegt man schon leichte Gänsehaut. Und die ganzen Bilder, die wir vorhin gesehen haben, ich weiß nicht, ob wir gleich noch zum Film kommen, also das ist schon gigantisch.
Ohne Zweifel. Und es ist auch, glaube ich, nicht normal, dass ein Verein 25.000 Zuschauer zu einem Auswärtsspiel mitnimmt, was 500 Kilometer mal so entfernt ist.
Nee, also das, ich muss gerade mal überlegen, also in der näheren Vergangenheit, ob das irgendwie mal so war, in der Bundesliga ist das ja schwierig, doch, also zu Hertha bringt dann vielleicht Bayern oder Dortmund oder sowas ähnliche Zahlen mit, wobei das ja dann oft auch Leute sind, die dann irgendwie aus Brandenburg kommen oder sowas und dann Bayern-Fans sind oder ähnliches, aber nee, das ist schon außergewöhnlich, aber das muss man sich dann vielleicht natürlich. Oder vielleicht ist Dynamo auch gerade dabei, sich das zurückzuholen, weil das ist natürlich vom Potenzial her, ist Dynamo ein Club von der Dimension, die ich jetzt mal so bei Borussia Mönchengladbach, HSV oder sowas andeuten würde. Also ein Verein, der eine bundesweite Ausstrahlung hat. Wir haben Vereine, die haben eine internationale Ausstrahlung wie Bayern, oder wir haben Vereine, die sehr stark in einer bestimmten Region sind, wie der VfB Stuttgart zum Beispiel. Aber Dynamo hat natürlich durch die Geschichte und trotz der sportlich nicht so tollen Jahre in den letzten Jahrzehnten vor allen Dingen, ist das natürlich ein Club, und da sind wir jetzt sind wir schon doch wieder bei der Bundesliga, natürlich ein Club, der ein ernsthaftes Potenzial für die Bundesliga hat. Sorry, also
ganz kurz, der Verein Zukunft Dynamo hat mich gebeten, es waren ja nun 25.000 mit und viele haben sich dort was zu essen und zu trinken geholt in der Allianz Arena. Da gibt es ja diese Arena-Card, die muss man sich dort holen. Wer die noch hat und in absehbarer Zeit nicht braucht, kann die gerne im Dynamo Fanshop abgeben. Die Jungs und Mädels fahren dann nach München, tauschen die dort ein und das Geld stecken sie nicht in die eigene Tasche, sondern das kommt dem Dynamo-Nachwuchs zugute. Ich finde, das ist eine tolle Sache und wer, wie gesagt, so eine Arena-Card noch hat und was Gutes für den Nachwuchs tun will, findet auf der Homepage von Zukunft Dynamo alle Informationen oder gibt die Arena-Card einfach im Fanshop der Sportgemeinschaft ab. Wir jammern mal auf hohem Niveau. Ist es, weil wir auch gerade Pascal Testroth gesehen haben, das noch, was Dynamo noch so ein bisschen fehlt, die Konstanz oder sich zu belohnen in Spielen, wo man die klar überlegene Mannschaft ist, wie in den letzten drei Partien, wo man ja wirklich Chancen für mehrere Begegnungen hatte.
Ja, bei allem Vorschusslorbeeren, die jetzt auch der Trainer mitkriegt, für die nächsten Schritte darf man ja eins nicht vergessen. Also du musst Konstanz und Kontinuität reinbringen. Und ich glaube, man sollte auch nicht die Ziele zu hoch hängen, weil es wird vielleicht immer wieder den einen oder anderen Rückschritt geben. Und dass Dynamo jetzt im Augenblick vielleicht nicht den Spieler vorne hat, der 15 plus X garantiert in der zweiten Liga, den suchen ja mehrere, der ist Stuttgart eine Menge Geld wert gewesen. Und da muss man schon noch ein bisschen, ja, die nächsten Schritte langsam gehen. Und dass in dieser Saison, wenn ordentlich jeder Spieler sofort, sag mal, dauerhaft in jedem Spiel seine Top-Leistung abliefert, ist auch normal. Dafür ist der Das ist halt auch der Unterschied zwischen dritter Liga und zweiter Liga. Bei aller Euphorie, die berechtigt ist, und bei aller guter Arbeit, die geleistet wurde. Aber es wird jetzt nicht in diesen großen Schritten, denke ich einfach mal, weitergehen, wie sich das jetzt vielleicht jeder Einzelne erwünscht.
Wie sieht es mit Pascal Destroth aus, weil wir den gerade gehört haben und weil wir auch die Stürmer gerade angesprochen haben? Er steht momentan so ein bisschen leicht sinnbildlich für die Torschusskrise bei Dynamo, für die vergebenen Chancen. Wie gehen Sie mit den Stürmern bei Ihnen gerade um? Arbeiten Sie da an der mentalen Stärke oder arbeiten Sie am Torschusstraining?
Ja, sowohl das eine als auch das andere, das kann man ja kombinieren. Ich habe gestern zum Beispiel, oder heute Morgen war es beim Training, eine Spielform gemacht, in der sehr viele Abschlüsse zustande kamen. Pascal hatte am Anfang auch mal wieder zwei, wo er eigentlich verzweifeln wollte, weil ihm kein Tor gelang, hat aber in dem Moment, wo er den Kopf runternimmt, sofort wieder eine andere Körpersprache angenommen, hat es vergessen machen, hat wieder gearbeitet und ja, drei, vier Minuten später war es soweit. Dann war er völlig befreit. Das sind die Momente, wo man den Spieler natürlich mit Worten helfen kann und unterstützen kann, die aber irgendwann selber auch umsetzen muss. Dass durch Arbeit irgendwann auch der Erfolg sich wieder einstellt. Und Rufi hat ja gerade gesagt, er meinte an Simon Terodde, den ich ja auch aus Berlin noch sehr gut kenne, der hat ja eigentlich viel längere Phasen durchgemacht, als unsere beiden Stürmer jetzt hinter sich haben. Und was aus ihm geworden ist, ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel für unsere beiden.
Auf jeden Fall, vielleicht auch Thomas Müller als Beispiel für Pascal Destroth zum Beispiel, der nach 999 Minuten am Samstag auch mal wieder gezeigt hat, wo in der Bundesliga die Bude steht.
Ja, ist ein anderer Fall, weil Thomas Müller natürlich im Grunde genommen das nicht kannte. Ja, und beobachtet und begutachtet wird jede Woche aufs Neue und den Ball am Tor vorbeizuschießen, kommt hier und da mal vor. Aber in dieser Strecke nein. Und das ist immer eine Frage, wie geht er selber damit um? Er hat es mit Lockerheit versucht und mit allen möglichen Dingen, und es hat trotzdem nicht funktioniert. Aber als junger Spieler kann man vielleicht sagen, okay, selbst dem passiert das, ist ein bisschen besser. Aber das ist natürlich auch immer typenabhängig. Ich bin mal ganz froh, ich will noch mal gerade reingehen. Sonst erleben wir Journalisten das immer auf der anderen Seite. Sagen die Trainer zu uns immer, ja, nehmt da so einen Halbsatz raus aus dem ganzen Zusammenhang, da haben wir referiert und dann kommt das mit dem Aufstieg. Ich rede in deinem Namen, ob du willst oder nicht. Wir haben ja nur gesagt, aufsteigen aus der zweiten in die ersten Liga tun entweder wenige, vor allem die richtig viel Geld haben, oder das sind die meisten, die einen Plan haben. Und wir beide behaupten einfach, dass es einen Plan gibt bei Dynamo Dresden. Was dahinter steht für eine Zeit, da reden wir später drüber, das haben wir ja nicht gesagt. Ja, dass es auch Rückschritte und Rückschläge geben wird, ist uns vollkommen klar. Mir, Christoph, uns gefällt der Plan, wie damit umgegangen wird, einen Fußball zu entwickeln, der dann irgendwann mal dahin führen kann. Also nur damit wir diesen einen halt, jetzt kommt's.
Nee. Und vielleicht auch noch so ein bisschen auch dieser Punkt Zeit und Geduld. Also ich finde, Eintracht Braunschweig ist dann sehr, sehr, sehr gutes Beispiel. Also ein Club, wo seit ewigen Zeiten Manager und Trainer zusammenarbeiten. Die sind in die Bundesliga aufgestiegen, relativ schmucklos, muss man am Ende sagen, auch wieder abgestiegen, sind aber trotzdem die Leute zusammengeblieben und auch die Mannschaft ist nicht wild getauscht worden. Und die werden jetzt für diese Geduld möglicherweise in dieser Saison sogar mit dem Bundesliga-Aufstieg belohnt. Müssen wir mal gucken, ist ja jetzt noch eine ganze Zeit lang hin, aber es sieht ja für die nicht so schlecht aus. Und ich finde, an solchen Arbeitsweisen muss man sich ein bisschen orientieren und man sieht eigentlich überall da und besonders in der zweiten Liga, wo die finanziellen Unterschiede dann doch nicht so gewaltig sind wie in der Bundesliga, hilft das sehr, im Wettbewerb sich Vorteile zu verschaffen. Und das war ja auch ein bisschen die Story von Uwe Neuhaus und Union Berlin. Also das war ja auch eine von Geduld und von Leuten, die sehr, sehr lange miteinander gearbeitet haben.
Ohne Frage. Und Braunschweig oder Union sind gute Beispiele, um den Dynamo-Weg dann weiterzugehen. Passiert eigentlich was in der Winterpause in Sachen Neuzugänge? Wird da geplant? Und es gibt noch was. Wir können ja offenbar die erste Pause für drei neue. Ich könnte nicht die Länge der Pause, sollte auch drei neue hin.
Oder aufs Einfordern von Geduld.
Wir werden mal sehen, heißt aber, Sie schließen nichts aus.
Nein, das habe ich ja nie behauptet. Nein, wir haben gesagt, dass wir ganzjährig unterwegs sind, auf alles reagieren können. Wir sind in einer in einer komfortablen Situation, wo wir jetzt nicht irgendwelche Panikkäufe oder Panikverkäufe auch machen, tätigen müssen. Wir sind immer bestrebt, unsere Mannschaft qualitativ zu verstärken. Positionen, wo wir vielleicht nicht ganz so dick, auch in der Breite besetzt sind, nochmal aufzufüllen. Ich würde sagen, wir lassen uns mal überraschen, was unter dem Tannenbaum liegt.
Oh, da, unter dem Tannenbaum?
Naja, sei doch.
Elf Tage, das wären 11 Tage, also. Und die andere Seite? Will jemand seine Kultur- und Fremdsprachenkenntnisse erweitern bei Dynamo? Gibt es möglicherweise Abgänge oder bleibt die Mannschaft so zusammen?
Schwer zu sagen, weil der Trainer fährt meistens als Letzter. Nein, das sind ja komplizierte Wege manchmal, die da zu gehen sind. Wenn man sagt ja nicht dem anderen Verein, na, ich bin dann weg. Und kommt dann hinterher wieder, weil man nirgendwo unterkommt. Also man muss ja erstmal einen Verein haben. Und das ist jetzt so die heiße Phase, wo es auch wieder losgeht, wo viele Berater unterwegs sind. Die Autobahnen sind nicht umsonst so voll.
sind alles Berater.
Aber ist schon sehr umtriebig jetzt alles im Moment.
André, sind Sie bedarf bei Dynamo, sich irgendwo nachzubessern? Irgendwo eine Position? Hat Ihnen Uwe Neuhaus schon irgendwas verraten?
Ja, ich glaube, da bin ich auch nicht zu sehr im Thema drin. Also,
ich denke, Sie haben doch vorhin zusammen gesprochen, schon ein bisschen vor der Sendung vorab.
Ja. Da ging es um die Getränke heute Abend. Ah. Also,
apropos Getränke, wollen wir noch was anderes bestellen? Soll es was anderes sein?
Ich dachte schon, fragt keiner.
Sind wir mit Wasser zufrieden? Eine
Apfelschorle,
oder? Eine Apfelschorle würden wir hier alles zufrieden? Alles zufrieden mit Wasser. Also eine Apfelschorle für den Coach. Ich wollte Sie nicht unterbrechen. Gibt es eine Position, wo Dynamo nachbessern muss?
Nein, also das wäre anmaßend, glaube ich, wenn ich das von außen sagen würde, weil dafür bin ich nicht zuständig und ich glaube, da habe ich auch eigene Arbeit oder ein Teil meiner Arbeit ist bei Union und nicht bei Dresden.
Man hat aber, auch wenn wir hier lobhudeln und sagen, Mensch, irgendwie auf Perspektive ist der Verein vielleicht dann doch mal reif für die Bundesliga, guckt der ein oder andere doch immer nach unten und guckt, wie ist denn der Abstand zu Platz 16. Das sind aktuell 11 Punkte. Beruhigend?
Naja, schon, aber ich meine, wir sind ja alle Fußballfans und wir als Fußballfans wissen wir ja auch oder haben wir ja auch immer das Gefühl, dass ab morgen alles schief geht und die Krise zur Katastrophe wird und so weiter. Aber ich meine, realistisch, nicht nur vom Punktestand her, auch sondern von der Art, wie die Mannschaft spielt und auch mit der Stabilität. Also ich meine, da müssten jetzt sehr, sehr, sehr schreckliche Dinge passieren, die Dynamo Dresden noch in einen Abstiegskandidaten verwandeln würden.
Kai, kümmern wir uns mal um den Rest der Liga neben Dynamo. Gestern haben da der VfB Stuttgart und Hannover 96 gespielt. Der VfB hat 1-2 verloren. Ich glaube, der Torhüter
hat eine schlaflose
Nacht gehabt. Okay. Haben wir da gestern zwei potenzielle Aufsteiger gesehen?
Ja, ich habe es vorhin schon mal angedeutet, die haben relativ schnell begriffen, Stuttgart konnte sich auch in den letzten Jahren gewissenhaft darauf vorbereiten, dass sie irgendwann mal da landen werden in der zweiten Liga. Da hat man, glaube ich, dann schon ein bisschen mehr Erfahrung mit. Bei Hannover war das ein bisschen anders, weil die waren natürlich auch vor ein paar Jahren mit da. Klar ist auch, die zweite Bundesliga ist im Vergleich zur Bundesliga, wie sie ja neu ist, wird immer geschimpft, wenn ich erste Liga sage, zur Bundesliga schon anders von der Herangehensweise, vom Tempo, von der individuellen Klasse. Man muss sich da schon umstellen, aber ich sage, das ist ihnen eben wirklich gut gelungen, auch wenn Stuttgart hier und da Amplitude, die sollen irgendwann mal 5 Stück gekriegt haben, ich weiß gar nicht mehr so genau wo. Verlieren eben da unweit von mir, genau, sollen die mal 5 gekriegt haben. Hannover lässt auch hier und da mal einen Punkt liegen, aber was die eben auch haben, ist Ruhe. Mittlerweile in Stuttgart Ruhe, die haben ja auch zu Saisonbeginn hat es ein bisschen geraucht. Die haben Ruhe, haben Qualität und machen das. Wovon sie, glaube ich, auch profitieren, ist, dass das, was nachdrückt, alles eher so auf dem Weg ist. Wie Heidenheim, wie Dresden, wie Union Berlin. Die sind alle so auf dem Weg, sind vielleicht gar nicht so unglücklich, wenn es im kommenden Jahr, so Ende dieser Saison, noch nicht funktioniert, um auch noch ein bisschen Zeit zu gewinnen. Deswegen sind sie relativ ruhig oben mit dabei. Aber klar ist natürlich auch, weil wir gerade geredet haben, Christoph hat es gesagt, wenn da mal was schief geht. Ich bin gespannt, wenn da zweimal was schief geht bei den Vereinen, ob die dann wirklich auch im Umfeld die Ruhe behalten können und das Ganze so souverän weiterspielen, wie sie es bisher punktemäßig jedenfalls tun.
In Hannover wirkt ja jetzt auch ein Ex-Bundeskanzler als Aufsichtsratschef mit. Tore schießt er trotzdem nicht. Wir haben Braunschweig, Sie haben Braunschweig erwähnt gerade schon.
Ja, wir müssen in dem Zusammenhang mit Kontinuität auch wenn die jetzt nun als Club wahnsinnig unsexy sind, von Heidenheim sprechen. Ja. Also das ist auch genau ein Club, wo seit ewigen Zeiten ein Trainer mit einem Sportdirektor zusammenarbeitet, die kennen sich perfekt, die wissen alle ihre Stärken, alle ihre Schwächen, die haben eine Mannschaft Stück für Stück mit, auch mit wenig Geld zusammengestellt. Und sowas kriegt manchmal so eine Eigendynamik. Und wenn dann so ein Stuttgart oder so ein Hannover mit einer Mannschaft, die eigentlich nur gewinnen darf und auf keinen Fall verlieren darf, wenn die mal so ein bisschen ins Zittern kommen, kann das für solche Teams auch gut funktionieren.
Und Union Berlin, aktuell Tabellenfünfte, die in Heidenheim nun verloren haben, ist es eigentlich das, was denen noch so fehlt, Stichwort wieder Kontinuität, oben mitzuspielen, wenn sie nach dem Sieg gegen Braunschweig in Heidenheim nachgewaschen hätten?
Naja, aber das ist jetzt kommt so ein klassischer Fußball, das ist dann auch immer eine Frage der Qualität, das ist ja der berühmte Satz, der dann, also ich glaube nicht, dass Union Berlin so gut besetzt ist, dass man sie sozusagen mit dem Gestus einer Spitzenmannschaft durch so eine Saison laufen lassen kann. Das ist eine gute Mannschaft, das ist auch eine gute Mannschaft innerhalb der zweiten Liga, aber ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass es wirklich ein Aufstiegskandidat ist, aber ich lasse mich da gerne korrigieren. Also Aufstiegskandidat sind sie natürlich rein tabellarisch, aber so ganz glaube ich da nicht dran.
Biermann auf Hofschneider, wie sieht's André Hofschneider, wie sehen Sie die Situation bei Union, auch unter dem neuen Trainer Jens Keller?
Na gut, wir haben zu Hause Stuttgart unentschieden, zu Hause Hannover geschlagen, zu Hause Braunschweig geschlagen, also zu Hause gegen Dresden Punkte geholt. Also, das ist ja schon das Maß der Dinge. Also wenn du zu Hause die Mannschaften schlagen kannst, das Problem ist einfach, dass die Mentalität momentan nicht ausreicht, sich auf diesen, sagen wir dann auch durch Medien oder durch Publikum angenehme Phasen, sich dann im nächsten Spiel auf die wideren oder biederen Umstände der zweiten Liga wieder neu einzustellen. Also es waren dann die Spiele danach in Kaiserslautern, es war damals Nürnberg, die zu dem Zeitpunkt am Boden standen, und es war jetzt in Heidenheim, die nicht am Boden waren, aber ja, die hatten die letzten drei Spiele gegen Union alle verloren. Ja, also wir waren sowas wie der Angstgegner von ihnen, aber wir waren an dem Tag halt nicht bereit. Ich glaube, der Reporter hat es ja da gesagt, 30 Minuten, neuen Rekord aufgestellt, 30 Minuten Zweitliga-Fußball ohne Foulspiel. Also wusste nicht, dass man sowas auch bewertet, aber ist natürlich für eine Zweitliga, für ein Spitzenspiel, ist es einfach sehr, sehr unglücklich. Und ich weiß nicht, ob wenn wir da ein bisschen zulegen, dass wir nicht da oben ranreichen können. Und ich würde auch ein bisschen widersprechen. Also ich glaube, wenn Hannover und Stuttgart 10 Spieltage weiter in der Situation sind, dass sie um Platz 2 und 3 kämpfen, weiß ich nicht, ob die Ruhe so groß ist. Also sie beruhigen sich jetzt so ein bisschen von außen selber. Der Präsident von Stuttgart sagt, sie können auch noch ein Jahr zweite Liga spielen. Ich weiß nicht, ob das ernst gemeint ist.
Ich glaube, da ist das Umfeld da nicht ganz so einverstanden mit einem weiteren Jahr zweite Liga.
Also je weiter die Spieltage jetzt verstreichen, umso unruhiger wird es dann. Und wenn Braunschweig da oben ein bisschen davonzieht und dann die beiden gegeneinander kämpfen, weiß ich nicht, wie ruhig das dann alles bleibt.
Vor allem muss man ja eins dazu auch noch erklären. Also für die Mannschaften, die absteigen, die haben einfach erstmal einen gigantischen wirtschaftlichen Vorteil. Wenn die denn nicht aufsteigen, müssen sie ja ein bisschen besser werden nächste Saison, um aufzusteigen, haben aber deutlich weniger Geld. Und dann ist man plötzlich in so einem ganz komischen Mechanismus drin. Dann hat man natürlich noch Verträge mit alten Stars und so, wo man dann denkt, oh, brauche ich den unbedingt noch, aber ich werde ihn auch nicht richtig für das Geld los, was ich eigentlich mal eingesetzt habe. Und dann hat man so eine Situation, die kann man wunderbar am ersten FC Nürnberg gerade sehen oder auch an meinem Verein, dem VfL Bochum, der jetzt seit so vielen Jahren in der zweiten Liga ist, dass die inzwischen natürlich von wirtschaftlichen Möglichkeiten in der unteren Hälfte der Tabelle angekommen sind.
Die Vereine lassen sich unendlich fortsetzen. Kaiserslautern ist zum Beispiel
Paderborn, genau.
Also da gibt es viele. Ein Wort vielleicht noch zum Dresdner Jungen bei Union Berlin, Toni Leistner. Zum einen ist er seit ein paar Stunden glücklicher Papa einer Tochter. Darüber freuen wir uns in Dresden auch sehr. Und er hat sportlich auch eine richtig starke Entwicklung genommen in Berlin in den 2,5 Jahren, wo er dort spielt, oder?
Ja, also erstmal auch noch Glückwunsch. Ich habe ihn noch nicht persönlich gesprochen zur Vaterschaft. War ja sein einziger Treffer dieses Jahr anscheinend. Na Nein, ich meinte die Spiele. Er hat 15 Spiele, kein Tor, also keine Torbeteiligung.
Ja, so haben wir es auch verstanden. Ja, ja.
Und na gut, wer seine Fähigkeiten, also ich habe ihn ja kennengelernt und relativ, wenn du neutral rangehst und jemand Neues siehst, der hat alles mitgebracht. Er ist schnell, er ist körperlich stabil, hat den rechten Fuß in Ordnung, der linke hilft ihm, dass er nicht umfällt, aber er hat alle Fähigkeiten, um ganz oben zu spielen. Er hatte am Anfang Probleme, diese Konstanz im Spiel und auch von Spiel zu transportieren. Das hat er jetzt dazugelernt. Er hatte auch ein paar schwierige Phasen auch bei uns, ja, wo er dann auch mal kurzzeitig ganz draußen war. Aber ich glaube, dass sein Weg nicht in der zweiten Liga endet, sondern dass er noch viele Möglichkeiten hat. Sein Traum ist immer England. Er bevorzugt England eher als die Bundesliga. Das muss er für sich entscheiden. Aber ich glaube, dass er sehr große Perspektiven hat, noch höher zu kommen.
Das klingt gut, sicherlich auch für Toni Leistner. Sie haben die Sympathie schon zum VfB Bochum angesprochen. Da ist der Ruhepuls aber auch seit dem Wochenende wieder bei 90, nach dem Sieg gegen 1860 München.
Also ich meine, für den VfL ist das ja auch muss das ja gar nicht so tief analysieren, aber das ist natürlich auch die Situation, man hat eigentlich eine hübsche Mannschaft zusammen, die eine tolle Saison gespielt hat mit dem Torschützenkönig der Bundesliga und aus wirtschaftlichen Gründen bricht diese Mannschaft dann wieder fast komplett auseinander und dann muss man Sisyphus-mäßig wieder die Kugel den Berg hochrollen. Mit ganz vielen Verletzten in dieser Saison auch. Aber ich habe trotzdem eigentlich da den Eindruck, dass auch inzwischen kontinuierlich ordentlich gearbeitet wird mit einem guten Trainer, mit einem guten Manager, auch wenn er zwischendurch mal dachte, ach, ich müsste doch noch mal in die große weite Welt. Wen der HSV nicht angerufen hat, den gibt es ja auch nicht.
Also. Sie haben gegen 1860 München am Wochenende gewonnen, der VfL Bochum. Was ich mich frage, 1860 München, 10-mal seit 2011 den Trainer gewechselt, treten die Verantwortlichen eben vom Hamburger SV und 1860 München eigentlich wöchentlich vor den Spiegel und sagen, Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist der größte Chaosverein im ganzen Land?
Ja, ich befürchte, mit dem Chaosverein lassen Sie weg, obwohl die Frage, dieser Zusatz wäre ja mal ganz wichtig. Ja, soll ich sagen, wer ist der größte im ganzen Land und beenden den Satz und stehen vom Spiegel und sagen, ach, wo ich gerade drüber rede, da steht er ja. Und das ist echt eine sehr ungesunde Entwicklung für den Fußball. Ja, es freut mich für viele Trainer, weil die sagen, wow, da gehe ich hin, weil ich kann nicht verlieren. Na, wenn ich entlassen werde, super Abfindung, bin ich durch. Wenn ich den Verein rette, steht meine Statue neben der von Franz Beckenbauer in München. Das ist echt ein Anreiz. Aber das ist ja der absolute Wahnsinn. Wenn wir so viel darüber reden, wo geht eigentlich der Fußball hin? Ja, und sich so viele über Vereine aufregen, die mit Geld zugeschüttet werden. Ich würde mich sehr lange, sehr gerne mit diesem Verein aufregen, weil das ist ein Schaden für den Fußball ohne Ende. Es geht momentan noch gut, weil wir alle herzhaft lachen und an langweiligen verregneten Dienstagnachmittagen sagen, gucke ich mal, was über 60 in der Zeitung steht. Aber das tut mir weh, ja, weil es für den Fußball nicht gut ist. Es ist hochgefährlich sogar. Nicht gut, es ist hochgefährlich.
Beim HSV könnte es jetzt vielleicht mit Heribert Bruchhagen etwas ruhiger werden und vielleicht bringt er dort etwas mehr Ruhe und Souveränität rein.
Ist das eine Feststellung oder eine Frage?
Nein, eine Frage oder eine Feststellung. Irgendeiner muss es doch mal schaffen.
Ja, das ganz große Problem beim HSV für mich, und ich kenne den Verein, weil ich in der Stadt lange gearbeitet habe, man sagt so oft, wenn der Trainer getauscht wird, eigentlich müsste man ja die Mannschaft rausschmeißen und nicht den Trainer. Beim HSV ist es leider viel einfacher, da musst du den ganzen Verein rausschmeißen. Das Problem, das Problem ist, man hat in den letzten Jahren nicht akzeptiert, wirklich nicht akzeptiert, dass es nach unten geht, dass dieser Verein dem Abstieg durch Glück übrigens gerade entronnen ist.
Das hängt und durch eine günstige Schiedsrichterentscheidung.
Das meinte ich mit dem Glück halt. Ja. Das hängt in den Klamotten und in den Köpfen von Spielern und von Verantwortlichen drin. Und jeder tut, wenn er kommt, wieder so, na, ist doch gar kein Thema. Und das haut nicht hin. Und jetzt kommt Heribert Bruchhagen, nämlich nicht nur, weil er bis gestern noch ein Kollege war, alles Gute wünscht. Das Problem beim HSV ist, da darf auch qua Satzung jeder mitquatschen. Und das ist eine Geschichte, die ist eben auch sehr ungesund, weil viele Leute wenig Ahnung, aber eine richtige Meinung haben. Und dann geht es halt quer durcheinander. Jetzt treten die alle zurück und kommen dann doch wieder und dann ist Beiersdorfer weg und der will ihn behalten. Ich sage mal ganz ehrlich, wir haben so viel gerade über Struktur geredet und den beiden Herren da drüben mit der Bundesliga gedroht. Wenn man halt mal sieht, dass da gar keine Struktur ist, dann tut es eben auch weh und dann muss man echt, viele Leute sagen, komm nun, lass sie weg, verstehst du, du darfst ja nie Dritter in der zweiten Liga werden, dann triffst du auf den HSV und so wieder nichts. Also man muss einfach mal sagen, ich hoffe... Ich hoffe, dass... dass Burghagen diesen Verein strukturieren kann, weil es natürlich schlimm ist, dass Tradition, jetzt sage ich es doch mal, sich von innen heraus selbst zerstört.
Also die beiden Vereine sind auf jeden Fall mahnende Beispiele. Ich will noch ein Wort von Ihnen hören. Wie sehen Sie den sächsischen Konkurrenten Erzgebirge Aue, aktuell Vorletzter? Keine Hinrunde, die man sich ausschneidet und an die Wand hängt.
Ja, ein bisschen überraschend für mich, weil ich glaube, dass diese Mannschaft schon auch viel spielerisches Potenzial hat. Haben sie, glaube ich, in einem Spiel auch beweisen können. Leider.
Mir entfallen. Also.
Ja, ich denke da auch ungern dran zurück. Aber diese Mannschaft, damit verbunden auch, der Trainer steht auch für Fußball spielen. Und das hat er bis jetzt noch nicht aufgegeben. Vorhin habe ich preisgegeben, dass ich in meinen Gedanken, in meinen Planungen für die Saison auch mal mit solchen Momenten vielleicht habe rechnen müssen. Und
Sie haben schon Beton bestellt?
Nein, Beton nicht. Nein. Kontrollierte Offensive, meine ich jetzt.
Otto Reage.
Genau. Nein, ich glaube, wenn sie ihren Weg weitergehen, dass er auch belohnt wird. Das ist einfach so. Und wir haben jetzt im letzten Spiel so ein bisschen geändert, haben da einen Punkt geholt, aber ich glaube, auf Dauer wird die Art und Weise, wie sie vorher gespielt haben, erfolgreicher sein.
Es ist, glaube ich, auch nie so wichtig, wie in dieser Saison dann drinnen zu bleiben, weil die Fernsehgelder in der ersten und zweiten Bundesliga steigen. In der zweiten Liga kriegt man in der kommenden Saison mindestens 7 Millionen Euro und in der dritten Liga bleibt es bei 800.000 Euro. Ich glaube, das wird auch in der Winterpause bei dem ein oder anderen Verein ein Hauen und Stechen geben, was auch nochmal Neuzugänge betrifft.
Ja, ich meine, das ist natürlich, das gilt ja übrigens in einer anderen Richtung genauso. Also wer jetzt aus der Bundesliga absteigt, hat sich einen ganz, ganz dummen Moment ausgesucht, weil natürlich die Abstände zwischen den zwischen dem, was an Geld in den Ligen vergeben wird, immer weiter auseinandergehen. Das heißt natürlich auch, für alle, die den Weg wieder nach oben gehen wollen, wird der Weg weiter. Und ich denke auch, dass sich das sicherlich sowohl in der Bundesliga wie in der zweiten Liga in einer vielleicht etwas hyperaktiven Transferperiode ausdrücken wird.
Das ist spannend. Und Trainer, wir haben es jetzt heute so häufig besprochen, irgendwann mal nochmal Bundesliga zu trainieren mit Dynamo. Wir sind ja geduldige Menschen, nicht gleich nächste Saison. Wäre schon ganz schön.
Demnächst.
Demnächst. Hofschneider sagt über Neuhaus, er ist immer einer, der die eigene Meinung einfordert und dass man mit ihm auch die Dinge offen diskutieren kann. Was zeichnet ihn sonst noch als Mensch und auch als Trainer aus?
Wenn es hilft.
Ja, es hat ihn nie gestört, dass ich beim Rauchen gegessen habe. Das hat war das war so ein großes Problem, was wir dann immer hatten in den Wintermonaten, weil das Fenster ja gar nicht so oft aufsagen konnte, wie der Qualm raus musste. Aber ja, also ich habe es vorhin schon mal gesagt, für mich war es so in meiner jungen, auch wenn es nicht so aussieht, jungen Trainerlaufbahn, sah so wie Mentoring. Also viele Dinge einfach, die ja, so ein bisschen geführt wurde. Ja, du hast wahrgenommen, wie jemand auf der Bank ist, ja, und dann bist du reingekommen in die Kabine und hast gedacht, boah, da spricht ein anderer. Ja, also wie man es schaffte, so gegen sein eigenes Naturell manchmal zu handeln, das habe ich bewundert, weil es war ja auch richtig, wenn man seine eigene, während des Spiels, klar, bist du emotional geladen, aber Spieler machen ja Fehler nicht mit Absicht. Ja? Und manchmal ist es einfach genau der Gegenpol, der so eine Mannschaft auch wieder beruhigt. Ja? Und das war immer so diese große Stärke, die ich gesehen habe und die ich auch ein bisschen bewundert habe. Also dieses, sich nicht seinen eigenen Gefühlen freien Lauf zu lassen, was ja einfach gewesen wäre, aber ich bin sauer, weil wir 2-0 hinten liegen und gibt es jetzt natürlich dem, der am besten noch zwei Fehler gemacht hat, auch gleich mit auf die Stirn genagelt. Aber das hilft ja nicht in der Situation.
Ich stelle fest, bei Ihnen haben Co-Trainer mit grauem Haupthaar gute Chancen. Das darf ich sagen als einer, der um jedes Haupthaar neidisch ist. Wir hören mal, was der aktuelle Assistenztrainer von Uwe Neuhaus, was Peter Nemeth über seinen Chef sagt. Was zeichnet Uwe Neuhaus aus?
Nichts. Keine Rückvorstellung. Und vielleicht dann doch noch irgendwie, findest du im hintersten Stückchen noch irgendwas? Viele sagen, ja, dass er immer pünktlich zur Arbeit kommt, immer pünktlich im Stadion. Ist das wenigstens was?
Ja, wie gesagt.
Bringt wenigstens Kuchen mit.
Nächste Frage.
Nee, jetzt geht es mir ernst. Peter Nevet hat diesen kleinen Spaß mitgemacht. Oh. Wir haben ihm dann noch einen zweiten Versuch gegeben, da hat sich das Ganze dann so angehört.
Ja, Uwe hat nur positive Eigenschaften.
Ja, ich bin einfach sehr froh, dass wenn wir irgendwas auf dem Herzen haben, wo wir der Meinung sind, das sollten wir vielleicht mal ansprechen, dass er immer ein Ohr dafür hat, uns auch sehr wahrnimmt, weil er auch persönlich selber sagt, dass er nicht alles mitbekommt, was in der Kabine passiert. Da sind wir nur mal gefragt und egal was ist, man kann nicht immer zu ihm gehen, man kann über alles reden und ich glaube, das ist einfach ein sehr öffentliches Ding in der Kabine, dass jeder da seine Meinung sagen kann und ja, er auch einfach Wert darauf legt, was wir sagen und dass man so gezielt arbeiten kann.
Ich habe ihn kennengelernt als jemand, der sich gut in Spieler hineinversetzen kann. Also egal welche Situation gerade auf einen zukommen, hat er einen Draht zur Mannschaft, er weiß ungefähr, was in den Köpfen vorgeht und da kann er gut drauf eingehen, im Allgemeinen ja, einen guten Zugang zu verschiedenen Spielern mit unterschiedlichen Charakteren.
Wir arbeiten als Team sehr, sehr gut zusammen. Wir teilen uns unsere Arbeit und momentan gerade das sehr, sehr gut.
Kann Uwe Neuhaus auch laut werden?
Ja, kann er auch, muss man dieses Jahr dann erfahren, nachdem wir mal ein paar Spiele nicht so gut gespielt haben. Aber halt immer zielführend. Es gibt ja auch Seminars laut werden. Das habe ich bis jetzt noch nicht erlebt.
Ja, Uwe hat schon ein paar Mal gesagt, wir haben ihn noch nicht richtig erlebt. Aber ich kann mich vorstellen, dass er richtig laut sein kann. Aber wir haben das noch nicht richtig erlebt.
Was denn jetzt? Sind Sie schon mal laut geworden in Ihrer Dresdner Zeit oder sind Sie noch nicht laut geworden?
Laut ja, aber nicht richtig laut.
Also es gibt doch Steigerungsstufen.
Naja.
Christoph, Sie haben in der Rezension zum Dynamo-Aufstiegsspiel, das ist unser Leben, geschrieben, Zitat, Dresdens Trainer, der in der Öffentlichkeit mitunter tröge und schroff rüberkommt, ist einer der Gewinner des Films. Kommt wie ein veritabler Spielerflüsterer rüber.
Kommt er. Konnte man wirklich sehr gut sehen. Ich meine, wir als Journalisten, wir schleichen ja oft außen nur um die Dinge heran und wir sind ja nicht bei Mannschaftssitzungen dabei und so weiter und müssen uns ein Bild machen. Und das Interessante war natürlich bei dieser Dokumentation, dass wir uns nicht ein Bild zusammenbasteln konnten, sondern eins geliefert bekommen haben, weil Uwe Neuhaus ja sehr, sehr nah die Dokumentaristen an sich herangelassen hat. Und da fand ich es, und da habe ich dann kapiert, warum dieser Mann so lange zum Beispiel bei einem Verein arbeiten kann. Das kann man nämlich nur, wenn man sehr, sehr gutes, wie sagt man neudeutsch, Man-Management macht. Wenn man gut mit Menschen umgehen kann, wenn man eben nicht auf laut stellt, wenn einem gerade danach ist, sondern wenn man dann auch immer im Moment in der Lage ist, zurückzutreten und mit sehr viel, das Gefühl hatte ich vor allen Dingen, mit sehr viel Empathie zu arbeiten. Und Empathie heißt ja nicht, jeden immer nur zu streicheln, sondern auch mal im richtigen Moment Schärfe vielleicht in ein Gespräch einzubringen und jemanden mal kurz anzuzählen. Auch das konnte man ja sehen. Also ich fand das, da hat man dann schon verstanden, warum Uwe Neuhaus sich so lange in dem Geschäft gehalten hat. Das ist nämlich eine wirklich große Fähigkeit.
Na, wie oft? Na, wie auf Zuruf gönnen wir uns doch jetzt mal ein Stückchen vom Spielerflüsterer Neuhaus.
Kann man heute noch irgendwas? Nicht zu sagen. Dann gehen wir raus. An die Arbeit.
Muss heute Nacht gleich spielen?
Möchtest du?
Keine Ahnung.
Ja, musst du wissen, ob du möchtest.
Nee, möchte ich nicht.
Dieses Gespräch wird aufgenommen, das weißt du, ne?
Ja.
Überleg dir jetzt genau, was du sagst. Möchtest du spielen? Nein, du bist nicht eingeplant, natürlich nicht. Nein.
Stabio?
Trainier vernünftig die Woche, sag ich dir. Die Mannschaft hat gut gespielt.
Ja, Fabi.
Also dieser Film, das ist unser Leben. Weihnachten lohnt sich auf jeden Fall. Sollte, wer ihn noch nicht gesehen hat, zu Weihnachten geschaut werden. Früher haben wir uns Winnetou am ersten Weihnachtsfeiertag angeschaut. Vielleicht dieses Jahr. Das ist unser Leben. Wie gesagt, unbedingt anschauen. Lohnt sich. Ist es wirklich neben allen taktischen Dingen mit das Wichtigste, auf die unterschiedlichsten Charaktere einzugehen und da auch immer das richtige Wort zu finden in der Mannschaft?
Bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ich glaube auch, dass es ein Stück weit auch an Lebenserfahrung war, an Menschenkenntnis. Je öfter man eine Situation erlebt hat, desto besser kann man Lösungen präsentieren. Wenn ich jetzt vergleiche, was wir gerade gehabt haben, Ayers und Marco Hartmann. Also gegensätzlicher können Menschentypen ja gar nicht sein.
Wieso?
Ja, wenn ich beide gleich behandeln würde, entweder wäre Marco schlecht oder Ayers schlecht oder irgendeiner liegt auf der Strecke. Also da muss man schon differenzieren. Das ist ja, ich denke aber normal, ist egal, ob man jetzt als Abteilungsleiter bei Firma XY arbeitet, da muss man auch auf die einzelnen Charaktere, auf die Unterschiedlichkeit der Menschen eingehen.
Man hat schon den Eindruck, Punktedurchschnitt von Uwe Neuhaus nach anderthalb Jahren 1,88, das ist ziemlich gut, dass er nach Union Berlin jetzt auch den nächsten Ostverein aufpäppelt.
Tja, also von daher macht sexy, glaube ich, auch in der Branche, keine Frage, aber wenn man sagt, ich bin so ruhig und halte mich ein bisschen zurück, dann hilft es ja vielleicht in beiden Seiten.
In Berlin wurde ihm ja ein ambivalentes Verhältnis zu den Journalisten nachgesagt, aber selbst die kuriosesten Fragen bringen ihn in Dresden nicht mehr auf die Palme oder nur bedingt. Wir haben jetzt gerade gleich ein schönes Bild eingeblendet. Maximal vergräbt er sein Haupthaar mit einem Statistikzettel. Also das ist für mich so eine Erinnerung an Heidenheim, wo sie einen Statistikzettel genommen haben, ein Kollege eine Frage gestellt hatte und sie gesagt haben, was soll das jetzt? War sehr lustig.
Sie also, können es erkennen. Das in Heidenheim wirklich?
Das
ja,
war
ich
in Heidenheim.
Ich kann mich da gar nicht mehr so richtig dran erinnern.
Nee, also.
Nein, man wird ja auch. Auch da wird man reifer, erfahrener und man kann auch mit unterschiedlichen Situationen umgehen. Union war, ja, 7 Jahre sind das schon auch nicht von Verschleiß völlig verschont geblieben, auch im Umgang mit der Presse. Da sind auch welche gewesen, mein Spezialist Matthias Koch, der jeden Tag in den 7 Jahren, wenn er am Trainingsplatz war, als wir oben in den alten Containern uns umgezogen haben, mussten aus der Eisentür raus, so eine Eisenstahltreppe runter. Wir stand jeden Tag unten, muss immer aktuelles Foto haben. Da sind wir schon durch die Mitte rausgegangen, da stand da in der Mitte, das war schon, also da wiederholen sich immer wieder Dinge und ich habe dann auch schon auch mich selber reflektiert und habe auch von meiner Seite auch aus eingesehen, dass die eine oder andere Geschichte ich hätte vielleicht auch unterlassen sollen. Das ist, aber wenn man dann drin steckt und dann kriegt man auch immer den richtigen Biss und dann passiert es halt. Aber erstmal hatte die Presse hier in Dresden in dieser Zeit noch keine großen Gründe durchzuladen. Ich musste noch nichts aushalten. Aber ich glaube schon, dass ich ein Stück weit souveräner damit umgehe.
Sind das die Korrekturen, wo Sie gesagt haben im Sommer im Kicker-Interview, ich habe kleine Korrekturen vorgenommen, habe meine Arbeit dem aktuellen Trend angepasst?
Ja, das war mehr aufs Sportliche bezogen, weniger auf den Umgang mit Medien. Aber das kann man schon miteinander vergleichen, ja.
Ich finde ja, ein Trend der Neuzeit ist auch der Umgang mit sozialen Netzwerken. Anders als zu Beginn Ihrer Trainerkarriere in Hüls oder in Wattenscheid, müssen Sie sich mit dem Phänomen tagtäglich auseinandersetzen. Zitat aus diesem Kicker-Interview: Wir sitzen heute in einem gläsernen Palast. Ich habe mir gesagt, keine Fenster bei Ihnen in der Trainerkabine, aber dafür ein gläserner Palast durch die sozialen Netzwerke. Ist nicht ganz einfach, diese
Umgang. Ja, das ist nicht meine Welt, das sage ich ganz offen und ehrlich. Also ich habe mich noch nicht bei Facebook angemeldet und werde es auch wahrscheinlich nie wieder schaffen. Aber ich weiß, das ist ein großes Thema. Also das Rad kann man nicht zurückdrehen. Wir müssen damit umgehen, damit leben und auch dafür Lösungen finden. Es fängt ja an, wie lange vor dem Training dürfen die Spieler noch an ihr Handy rumtippen und alles verfolgen und jede Nachricht.
Haben Sie da spezielle Regeln auch aufgestellt?
Ja, natürlich, aber so, dass beide Seiten auch damit leben können. Also wenn ich die Kabine betrete, dann möchte ich natürlich, dass keiner mehr auf dem Handy rumtippt. So, einige machen es eine halbe Stunde vor, eine Viertelstunde vor, muss jeder mit sich selber ausmachen.
Einer, der sich zu diesem Thema soziale Netzwerke auch geäußert hat, auch eher kritisch, ist Freiburgs Trainer Christian Streich. Erst durchaus humorvoll, aber dann auch mit Tiefgang.
Instagram heißt Instagram oder Graham. Was ihn wieder sind, weil ich möchte ganz blöd daherkommen. Ich bin ja da schon total blöd, weil der, das ist halt schon passiert. Aber zum Glück bin ich Gott froh. Und Facebook, ich werde einen Teufel tun, in Facebook zu gehen und in diese Medien, weil ich nicht davor schütze. Ich möchte nicht konfrontiert sein mit dem, was da passiert. Die Spieler sind jung, die leben in ihrer Zeit. Die haben selbstverständlich ein Recht drauf. Ich hoffe nur sehr, dass sie wissen, was es für eine Bedeutung hat. Ich bin der Meinung, eigentlich müsste sie eigentlich müsste so weit gehen, dass du, und zwar nicht nur unsere Spieler, sondern dass du die jungen Menschen mit dem, was da passiert, konfrontierst in Form von konstruktiver Aufklärung. Und zwar nicht mit dem Finger oben, sondern sie genau damit auseinandersetzt. Eigentlich müsste das vor der Schulfach sein.
Hat er recht?
Definitiv. Also ich arbeite beim Jugendaufstehenden Unternehmen, wo dann auch die Online-Redaktion kam und sagte, hör mal, eine super Idee, ja, mit Twitter. Und dann sage ich, was passiert denn? Ja, nichts, die wollen nur spielen. Ich sage, du guckst so komisch. Sag mal, ja, okay. Also, bevor du noch guten Abend sagst beim Spiel, beschimpfen und beleidigen dich ohne Ende. Das ist für den Einstieg erstmal gut zu wissen, letztendlich. Ja, weil dann, sie erwarten jetzt kein Lob, sondern sie wissen, es geht ab. Es ist eine Geschichte, natürlich ist es wichtig, weil das halt ein Kommunikationsweg oder Kommunikationswege sind. Ja, es ist angeblich jung und es ist hip und es ist dynamisch und man muss diese ganze Geschichte haben. Was mich total stört, ist, dass ein Selbstreinigungsprozess innerhalb dieser Geschichte fehlt. Vielleicht erwarte ich da zu viel. Aber was ich noch viel schlimmer finde, ist, dass es auch keinen vernünftigen Druck von außen gibt. Ich habe keine Lust, sage ich Ihnen ganz offen, ich mache das weiter. Und wenn es nur 5 Leute sind, die gerne mit mir darüber kommunizieren, ich akzeptiere, dass mich 10.000 beleidigen, aber ich bin nicht bereit, wegen dieser 10.000 mich da rausdrängen zu lassen. Auch wenn es manchmal wehtut, sage ich Ihnen ehrlich. Das sind mir die 5 Leute, mit denen ich normal darüber rede, wert. Aber, und jetzt komme ich zu dem Punkt. Wenn dann an einem Kollegen, und ich nehme Marcel Reif, und ich nehme das in Dortmund, als sein Auto durchgeschüttelt worden ist, einer der Lieblinge der Social-Media-Branche, weil man wunderbar über den Herd ziehen konnte, selbst wenn er gar nicht gearbeitet hat. Wenn dann danach, ja, auch in der Öffentlichkeit gesagt wird, der ist durchgeschüttelt worden, Punkt. Ist mir das zu wenig, von der Gesellschaft zu sagen, pass mal auf. Also, ich muss mich daran gewöhnen, dass Badelatsche 91, wer auch immer hinter diesem Pseudonym steckt, mich beschimpft und beleidigt für Dinge, wo ich möglicherweise sogar regeltechnisch richtig liege. Bis dahin gehe ich mit. Sobald diese Geschichte weitergeht und auch nur in Androhung von physischer Gewalt bis zur Umsetzung, ist es mir einfach zu wenig, das journalistisch abzubilden und nichts dagegen zu machen. Und wenn wir dann nicht irgendwann mal zu dem Punkt kommen, zu sagen, pass mal auf, ja, wenn die Tür zu ist, schaltest du ja auch kurz dein Gehirn an und drückst die Klinke runter und gehst durch. Wenn wir das nicht machen und volle Kanne, ja, bei vollem Bewusstsein gegen die Tür laufen, kann dieses Ganze nach hinten losgehen. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig den Absprung schaffe, aber es tut mir wirklich in der Seele weh zu sehen, dass es die Gefahr gibt, dass es in die falsche Richtung läuft.
Ja, das ist leider ein Phänomen der jetzigen Zeit. Es laufen, um nochmal auf den Fußball zu kommen, immer noch 22 Mann, 90 Minuten den Ball hinterher. Wir haben diese sozialen Netzwerke, das ganze Geschäft, auch vielleicht das Fußballgeschäft verändert?
Naja, sie verändern es ja insofern zum Beispiel, dass natürlich auch ein bisschen Vereine und Fans auch an der Abschaffung von Sportjournalismus arbeiten. Also das passiert ja zum Beispiel auch, indem zum Beispiel Clubs sagen, also nicht Dynamo Dresden, aber Clubs wie der FC Bayern, die sagen, naja, warum sollen wir jetzt irgendwie unsere Superstars so ein Blatt wie Elf Freunde zur Verfügung stellen? Die können doch dem Bayern TV ein Interview geben oder der Website des FC Bayern oder irgendwelchen anderen, dem Social Media Dienst für die chinesischen Fans und so weiter. Das heißt also, Vereine und Spieler wie die Cristiano Ronaldos dieser Welt werden selber zu Absendern von Nachrichten und Journalisten werden da ausgespart. Das ist natürlich manchmal auch bequem und schön, weil da nicht irgendjemand rumsteht und doofe Fragen stellt oder nervt, weil darüber diskutieren will, wann denn demnächst für den Bundesliga-Aufstieg ist oder irgendwie solches Zeug, weil man das alles selber steuern kann. Aber das ist natürlich auch ein bisschen die Gefahr der Verarmung, die an der Stelle mitspielt. Also das und das ist eine Entwicklung, die sieht man bei den großen Vereinen sehr, sehr deutlich.
Und ist es vielleicht auch deshalb so? Es könnte ein Aspekt sein, dass viele Vereine sagen, okay, wir holen uns einen jungen, hippen Trainer, der vielleicht auch mit den sozialen Netzwerken konform geht, was ja ein Trend ist im Jahr 2000. Und es gibt ja noch den anderen Trend, dass viele sagen, viele Vereine sagen, okay, wir holen uns einen Trainer, der aus dem eigenen Stall kommt und den dann hochziehen.
Ja, aber das hat jetzt mit Social Media nichts zu tun. Also ich glaube, der einzige Trainer, der aktiv bei Facebook bzw. Twitter unterwegs war, war ja Peter Stöger beim 1. FC Köln. Den will ich jetzt nicht so ganz bei den Youngstern abheften. Der ist ja schon ein bisschen fortgeschrittener. Nein, also ich glaube, die Überlegungen, die dahinter stehen, sind andere. Das sind natürlich eine Generation von Trainern, die in den Jugendleistungszentren auch als Trainer gut ausgebildet sind, die taktisch eine Menge drauf haben, die vielleicht auch neue Ideen mit einbringen, denen es aber vielleicht an der einen oder anderen Stelle aber dann auch ein bisschen an der Lebenserfahrung fehlt, über die wir dann eben gesprochen haben.
André, wird es für die Trainer der alten Schule schwerer in den Tagen wie heute? Wir haben es gerade, wie gesagt, angesprochen. 14 Trainer der ersten und zweiten Bundesliga sind aus dem eigenen Nachwuchs. Das externe Trainerkarussell ist momentan nur unschwer in Bewegung. Wird's, und für die ganz Trainer der alten Schule wird es noch schwieriger, da reinzukommen und wieder einen Job zu finden.
Also ich glaube, dass die Entwicklung dahin gehen wird, dass die Vereine zukünftig wie Mainz, wie Freiburg Trainer selber ausbildet. Weil sie da am sichersten sein können, dass die Philosophie, die vielleicht der Verein hat, haben sollte, auch weitergetragen wird. Was momentan auf dem Trainermarkt los ist, ich weiß nicht, ob es gut ist. Also ich habe das Gefühl, dass jeder C-Jugendtrainer B-Jugendtrainer, B-Jugendtrainer, A-Jugendtrainer und A-Jugendtrainer dann spätestens Bundesliga-Trainer werden will. Und ich glaube schon, dass ein gewisser Erfahrungsschatz, ich habe das mit anderen Berufen, da ist es völlig normal, dass man als Co-Pilot ein paar Lehrflüge macht, als Assistent und irgendwann dann Pilot mal wird. Bei Assistenzärzten ist es normal, nur im Fußball wird es momentan so ein bisschen ausgehebelt. Und mal gucken, wie lange die Episode jetzt so läuft. Was natürlich auch richtig ist, dass das so eine Epoche ja war, wo viele Trainer auf dem Karussell drauf waren. Und ein sehr bekannter, ist ja ein sehr schlagfertiger Mensch, der auch aus dem Ruhrpott kommt. Also der ja überall im Gespräch ist und war und der auch immer kulinarischer Genuss für Wortakrobatik ist. Also das.
Sie sprechen doch jetzt nicht von Peter Neururer.
Nein. So, aber das natürlich auch irgendwann ein Zeitpunkt vielleicht ist, um neuen Trainern eine Chance zu geben. Aber ich glaube schon, eine gewisse Erfahrung würde dem einen oder anderen auch ganz gut tun, weil viele Sterne sind auch in letzter Zeit sehr, sehr schnell verglüht. An der Stelle hätte ich ja auch mal eine Frage, warum im Prinzip der Name Uwe Neuhaus nicht, das habe ich ihm auch schon mal so gesagt, nicht weil ich heute Abend hier bin, in der Bundesliga nie thematisiert war. Obwohl da.
Dröge oder jemand war.
Naja, also ist für mich schon ein Phänomen. Also warum da? Also ob es manchmal nicht.
Ich glaube, das liegt daran, dass natürlich auch die. Wie soll ich es vorsichtig sagen? Dass die Suche nach bei der Besetzung der entscheidendsten Personalie eines Fußballclubs, nämlich das ist für mich der Trainer, die ist häufig erschütternd primitiv. Also das ist so ein bisschen, das ist ein.
Da müssen wir jetzt noch ganz kurz ins Detail gehen, was nein, also, erschütternd primitiv heißt.
Nein, erschütternd primitiv ist, dass sich die Leute häufig so ähnliche Gedanken machen wie Fußballfans, die um ihren Stammtisch drumherum sitzen. Und dass eben nicht wirklich, also das passiert natürlich auch, dass nicht wirklich Trainer gescoutet werden und nicht wirklich überlegt wird, was ist unsere Spielidee, wie wollen wir Fußball spielen, passt dieser Mann dazu, passt der nicht dazu, was hat der für eine Idee, was hat der für ein Auftreten und so weiter und so weiter, weil, also da stimme ich zu, hätte der ein oder andere im Laufe der Zeit trotz des vielleicht manchmal etwas spröden Auftretens von Uwe Neuhaus in der Vergangenheit, in der Öffentlichkeit, durchaus vielleicht auch mal auf die Idee kommen können, es mit ihm zu versuchen.
Zum Glück sind sie nicht in der Bundesliga gelandet, sondern haben dann erstmal den Schritt in die dritte Liga gemacht, zu Dynamo Dresden, und das läuft ja momentan ganz gut. André Hofschneider, ich will noch ganz kurz, weil wir über die Trainer gesprochen haben, sie machen jetzt die Trainerausbildung, 63. Fußballlehrgang, sind einer von 25 Teilnehmern. Was kann man denn nach 9 Jahren Co-Trainer und größer und dann ja auch Interim-Cheftrainer da noch lernen?
Die Frage stelle ich mir manchmal auch. Die Frage kam ja auch bei uns in der Gruppe immer mal wieder, und es ist halt eine einhellige Antwort, dass du am meisten mitnimmst aus den Gesprächen in den Pausen. Ja, und es ist halt leider so, dass du viel, Theorie ist das eine, ja, aber Praxis, Bauchgefühl, das sind ja so eine Dinge, Erfahrung, die kannst du nicht aus dem Buch lernen. Ja, und ich glaube schon, dass dieser Aspekt, am Ende geht es um Menschenführung und nicht um Regeln, um irgendwelche Dinge. Und ich glaube, dass da auch der Lehrgang in den nächsten Jahren, ich glaube schon, in Veränderung ist.
Schon eine Entscheidung gefallen, wie es nach dem Lehrgang weitergeht? Sie sind ja fest beschäftigt bei Union Berlin, aber wie es weitergeht?
Ja, bei Union.
Und lockt dann irgendwann mal so ein Cheftrainerposten, der bei Union ist ja, soweit ich weiß, ja jetzt erstmal vergeben.
Ja, ich habe einen unbefristeten Arbeitsvertrag, das ist ja in der heutigen Zeit auch nicht ganz verkehrt. Und also ich glaube schon, dass ich da einen Weg finde, dass ich dabei bleiben kann.
Ich höre gerade über den Knopf im Ohr, dass in den sozialen Netzwerken massiv diskutiert wird, wo man sich ihr Hemd kaufen kann. Wirklich? Also ich wäre nicht auf die Idee gekommen, aber es wird tatsächlich gefragt, wo gibt es dieses Hemd zu kaufen?
In Berlin.
Ach, wo ist sonst in der Weltstadt Berlin?
Ecke Kudamm-Jochimsthaler Straße bei Ostformen.
Wahnsinn. Wahnsinn. Da haben wir das noch geklärt. Ich will noch kurz über Freundschaft sprechen. Die Freundschaft Hofschneider-Neuhaus. Das ist ja jetzt nicht ganz immer so normal im rauen Fußballgeschäft. Sie haben im Kreisel-Interview so schön gesagt am Freitag, der Humor verbindet sie beide auch. Und ich würde am liebsten, Zitat Neuhaus, am liebsten eine Geschichte erzählen, die man hier nicht erzählen kann. Da habe ich mir gedacht, verdammt, das ist wie wenn Sie sagen, ich habe das beste Steak auf dem Grill, aber servieren kann ich es euch nicht.
Nein, die kann ich hier auch nicht erzählen.
Schade.
Nein, wirklich nicht, aber es war lustig. Und ich glaube, dass uns viele, viele Dinge verbinden. Als ich nach Union gegangen bin, habe ich, anders als eigentlich normal in der heutigen Zeit, kein komplettes Team mitgebracht. Ich bin eigentlich immer offen, was das Funktionsteam angeht, mit neuen Leuten auch zusammenzuarbeiten. Ich entwickle und investiere sehr, sehr viel Vertrauen. Natürlich muss man sich irgendwann mal zusammenraufen, muss auch merken, ob die Chemie stimmt. Ich hatte mit einigen gesprochen, Ovi war ja, sagen wir mal, einer unter vielen, und wir waren aber relativ schnell, war ich mir im Klaren darüber, dass ich so viel so viel Erfahrung. Die er auch als Spieler schon gemacht hat, dann natürlich auch gebrauchen kann. Und er ist einer aus dem Verein und er kennt viele Wege. Und die tägliche Zusammenarbeit hat eigentlich hinterher bewiesen, dass diese Entscheidung absolut richtig war.
Sie merken,
und den Humor können wir, glaube ich, auch heute Abend so ein bisschen spüren.
Ja, das kann man wirklich, definitiv. Sie haben in der Aufstiegssendung im April gesagt, wenn Sie was vermissen hier in Dresden, dann ist es die Currywurst. Und es gibt hier im Schillergarten eine Currywurst aus der hauseigenen Fleischerei. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Versprechen, so ein kleines Versprechen, die testen wir jetzt mal, ob die Dresdner Currywurst auch mithalten kann mit der von Berlin. Also von daher würde ich jetzt mal sagen, Sie probieren das Ganze mal. Wir gucken ja auch alle schön mal kurz, während des Talks. Was sagt der Gourmet Neuhaus?
Nein, die ist sehr lecker. Ich habe sie auch schon hier gegessen. Die Wurst ist so ein bisschen anders als die Currywurst in Berlin. So, ich
weiß gar nicht, was muss eine richtig gute Currywurst können?
Ja, die muss so ein bisschen was hinterlassen am Gaumen und im Rachenbereich. Die muss man schon noch eine halbe Stunde spüren.
Nach dem Essen. Wir fragen in einer halben Stunde nochmal nach. Vor dem Weihnachtsfest hat die Mannschaft am Sonntag noch eine Aufgabe in Bielefeld. Eine Mission von Wiedergutmachung für das Pokal aus will ich nicht sprechen, aber mit 27 Punkten überwindet sich es besser als mit 24.
Das habe ich der Mannschaft heute in der Kabine ausdrücklich gesagt. Dass mir persönlich, ich brauche am Sonntag ein gutes Spiel. Das ist Grundvoraussetzung. Und wenn wir das machen, wenn wir das schaffen, können wir auch dort gewinnen, um wirklich in Ruhe das Weihnachtsfest so richtig genießen zu können.
Und dann ist Weihnachten und Sie sind ja in diesem Jahr ganz extravagant. Es geht nicht um die Ostsee.
Nein, mal ab und zu mal ein bisschen switchen.
Wo geht's hin?
Nordsee.
Mein Gott. Und was haben wir uns gedacht? Wir haben uns gedacht, dass Sie ja ein glücklicher Mensch sind, eigentlich schon alles haben. Eine sehr funktionierende Beziehung, einen guten Fußballverein. Ihre Frau ist glücklich. Haben Sie schon alle Geschenke für Ihre Frau? Weihnachtsgeschenk?
Nee, brauchen wir nicht.
Doch.
Wir haben ja alles, haben Sie
selber. Dann wollen wir zwei Familienmitglieder noch beschenken.
Ah,
da haben wir uns was einfallen lassen. Ich bedanke mich übrigens sehr bei zwei sehr, sehr herzlichen Helfern, die uns da geholfen haben. Das ist für Sie. Dabei ist auch ein Gutschein bei der Hundeschule Ihrer Wahl. Der ist hier irgendwo, den finden wir dann auch definitiv noch. Das fand ich übrigens sehr, sehr lustig, dass man das Maskottchen des VfB Stuttgart hier so reingetan hat. Aber großartig. Ich hoffe, die beiden werden sich freuen.
Herzlichen Dank.
Und wie gesagt, da ist auch noch ein Gutschein dabei für die Hundeschule Ihres Vertrauens, damit Sie mit Ihrer Frau auch mal ohne die Hunde einen schönen Abend verbringen können. Das war 1953, der Dresdner Fußballtalk. Wir, würde ich sagen, essen jetzt erstmal hier ganz in Ruhe die Currywurst auf. Ich darf mich bei den Gästen hier oben bedanken. Christoph Kai, Uwe Neuhaus, André Hofschneider. Das hat großen Spaß gemacht in dieser Runde. Ich darf mich bei Ihnen hier im Publikum bedanken. Vielen Dank, dass Sie heute Abend hier im Schillergarten waren. Und weil es die letzte Sendung im Jahr 2016 ist, darf ich mich auch heute mal bei unserem großartigen Team bedanken. Das Team zum Beispiel von Dynamo Dresden, der Verein, über den wir ausführlich heute geredet haben. Natürlich auch ein großer Dank an die Mitarbeiter, die uns da unterstützen. Ich darf mich bei Starlight Event bedanken, unserem Produktionsteam. Ralf und seine Jungs und Mädels machen einen fantastischen Job, ob im Übertragungswagen oder hinter der Kamera. Dafür sind wir euch sehr dankbar. Der Schillergarten mit Thomas Jakobfurt wöhnt uns und liest uns jeden Wunsch von den Lippen ab. Vielen Dank dafür. Meinen Jungs und Mädels von Radio Dresden bin ich auch zu großem Dank verbunden. Ohne euch würde ich hier nicht sitzen. Und last but not least, ein großer Dank an Sie, Sie, die uns einschalten, Sie, die uns jetzt seit knapp 2 Jahren unterstützen und auch immer mal ein Feedback geben. Wir freuen uns sehr, dass Sie 1953, der Dresdner Fußballtalk, immer wieder einschalten. Jetzt darf ich Ihnen ein schönes, besinnliches und entspanntes Weihnachtsfest wünschen. Verbringen Sie die Zeit am besten mit denen, die Ihnen wichtig sind. Und dann kommen Sie gut rein ins Jahr 2017. Viel Gesundheit, Glück, Erfolg und viele schöne, dynamische Momente wünsche ich Ihnen. 1953, der Dresdner Fußballtalk, das war unsere heutige Ausgabe. Schönen Abend.